DW Menschen und Märkte.
Freihandelspläne auf dem APEC-Gipfel. Durchwursteln in der Eurozone, Sozialleistungen für Ausländer und Online-Shoppen für Singles. Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Die 21 Staats- und Regierungschefs des asiatisch-pazifischen Raumes haben sich darauf geeinigt, den Vorschlag Chinas für eine Freihandelszone zu prüfen. Der Plan solle in den kommenden 2 Jahren untersucht werden, hieß es zum Abschluss des 2-tägigen Treffens der APEC-Staaten in Peking. Von dort berichtet Ruth Kirchner.
Für Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping war es eine Art Punktsieg. Vor und während des Gipfels hatte er für den chinesischen Vorschlag einer Freihandelszone massiv geworben und sich zumindest teilweise durchgesetzt. Wir haben einen historischen Schritt getan in Richtung einer asiatisch-pazifischen Freihandelszone, sagte Xi zum Abschluss der Beratungen vor Journalisten. Damit sei die Freihandelszone offiziell auf den Weg gebracht und zeige den Willen der APEC-Länder zu mehr wirtschaftlicher Integration. Allerdings wird es zunächst nur eine Machbarkeitsstudie geben, denn gerade den USA, aber auch anderen Ländern in der Region kommt der chinesische Vorschlag eigentlich zu früh. Derzeit laufen alle möglichen Verhandlungen über Freihandelszonen und Investitionsabkommen. So planen die USA eine transpazifische Partnerschaft, ein Handelsabkommen mit Japan und 10 weiteren Ländern der Region. Die Verhandlungen laufen seit geraumer Zeit, da lenke der chinesische Vorschlag nur ab, hatte es im Vorfeld des APEC-Gipfels in US-Kreisen geheißen. Letztlich hat aber auch US-Präsident Obama dem Vorhaben zugestimmt. Die APEC-Staats- und Regierungschefs einigten sich bei ihrem 2-tägigen Treffen außerdem auf eine engere Zusammenarbeit im Kampf gegen die Korruption. Wir werden mit Nachdruck die Zusammenarbeit im Kampf gegen die Korruption ausbauen, sagte Xi, und innerhalb der APEC ein entsprechendes Netzwerk aufbauen. Wir haben wichtige Vereinbarungen getroffen, um flüchtige Personen und gestohlenes Geld dingfest zu machen. Weitere Einzelheiten nannte Xi nicht und Fragen waren bei seiner Abschlusspressekonferenz nicht zugelassen. China hat aber unter Xis Führung eine weitreichende Kampagne gegen Korruption im eigenen Machtapparat gestartet. Bei der Jagd nach Verdächtigen im Ausland, was in China als Fuchsjagd bezeichnet wird, setzt Peking verstärkt auf internationale Zusammenarbeit. Der APEC-Gipfel war das erste große internationale Treffen in Peking seit Xis Amtsantritt. Er hatte den Gipfel dazu genutzt, für eine stärkere Führungsrolle Chinas in Asien zu werben. Andere Staaten nutzten den Gipfel für bilaterale Gespräche. So kamen auch Obama und Russlands Präsident Wladimir Putin zu einer Reihe kürzerer Gespräche zusammen. Dabei sei es um den Iran, Syrien und die Ukraine gegangen, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington sind wegen des Ukraine-Konflikts derzeit äußerst gespannt.
Die Krise in der Eurozone ist zwar eingedämmt, aber noch längst nicht gelöst. Die Europäische Zentralbank verschafft den Regierungen Zeit, indem sie die Zinsen niedrig hält und die Banken mit Geld versorgt. Doch der Politik scheint es an Mut und Fantasie zu fehlen, um das Problem an der Wurzel zu packen. Weiteres Durchwursteln ist daher wahrscheinlich, glaubt Jan Danhong.
Es ist eine Frage der Perspektive. Für Rolf Strauch vom Management Board des Euro-Rettungsfonds ESM haben die Politik und die Europäische Zentralbank bewiesen, dass sie handeln können, wenn es darauf ankommt. Nun habe die Eurozone die Rezession hinter sich gelassen, die Krisenländer hätten Exporte gesteigert und Haushaltsdefizite abgebaut, sagte Strauch auf dem 14. Finanzmarkt-Roundtable, der an diesem Montag in Frankfurt am Main stattfand. Für Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank und Gastgeber der Runde, befindet sich die Währungsunion mitten in einem verlorenen Jahrzehnt. Die Wirtschaftsleistung der Eurozone ist von 2008 bis 2014 jährlich nur um 0,1% gewachsen. Das Schreckgespenst Deflation nimmt Konturen an. Der Euroraum habe sich japanischen Verhältnissen weiter angenähert, so sein Fazit.
Die Probleme, die auch zur Eurokrise mitgeführt haben, beispielsweise hohe Verschuldungen in ganzen Volkswirtschaften, sind noch nicht gelöst.
Zwar hätten Krisenländer wie Griechenland, Irland, Spanien und Portugal in der Wettbewerbsfähigkeit aufgeholt, wie Jürgen Mattes vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln, IW, betont. Sie gehören sogar zu den reformfreudigsten Industrieländern, bescheinigt die OECD. Jedoch geschah das Ganze nicht aus freien Stücken. Die Reformauflagen waren Teil des Deals, um Notkredite vom ESM zu bekommen. 450 Milliarden Euro seien noch zu vergeben, berichtet ESM-Manager Rolf Strauch. Das ist mehr als genug, um einem Land wie Zypern unter die Arme zu greifen. Aber die Summe ist viel zu klein, wenn damit großen Euro-Ländern wie Frankreich oder Italien geholfen werden soll. Und genau die zwei Großen gelten im Moment als die Sorgenkinder. Während sich Italien auf einem niedrigen Niveau stabilisiert hat, beschleunigt sich der Niedergang Frankreichs.
Frankreich ist aus meiner Sicht deshalb das größte Sorgenkind, weil es auf eine Periode von 10, 15 Jahren zurückblickt, wo nicht wirklich etwas getan wurde, wo Botschaften nicht angenommen wurden aus der Globalisierung,
sagt IB-Direktor Michael Hüter. Die Fakten sprechen für sich.
Es gibt dort keinen Mittelstand. Wir haben nur noch einen Industrieanteil von 10, maximal 11%, also nur die Hälfte des Industrieanteils in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben keine bemerkenswerte Exportposition.
Ein schwaches und uneinsichtiges Frankreich würde ganz Europa belasten, so Hüter. Statt das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, hoffen vor allem Frankreich und Italien auf die Europäische Zentralbank. Und ihr Präsident Mario Draghi hat sie nicht enttäuscht. Nach der jüngsten Ratssitzung besteht kein Zweifel mehr, dass die EZB nicht nur Bankenpapiere abkauft, sondern auch Staatsanleihen erwerben wird. Michael Hüter sieht die EZB dadurch auf dem Weg zu einer Bad Bank.
Wenn es denn alles Papiere sind, die einen hohen Wert haben, dann kann man sie auch am Markt verticken. Wenn es Papiere sind, die keine gute Qualität haben, wird die EZB zur Bad Bank. Das ist nicht ihre Aufgabe.
Eine Bad Bank auf europäischer Ebene wäre für Ulrich Carter indes gar keine schlechte Idee. Schließlich schlummern immer noch gewaltige Summen an faulen Krediten in den Büchern europäischer Banken, wie der Stresstest der EZB neulich gezeigt hat. Wenn ein Land allein nicht in der Lage ist, den Finanzsektor zu sanieren, könnte eine europäische Bad Bank helfen.
Wie es teilweise auch schon umgesetzt worden ist, in dem Fall, dass der ESM für spanische Banken beispielsweise eine ähnliche Funktion übernommen hat. Hier ist Konditionalität ganz wichtig. Das bedeutet, man muss eben dann auch die Verbesserung im finanzwirtschaftlichen System verknüpfen mit Verbesserung im realwirtschaftlichen System.
Wenn man gar nichts tue, laufe man Gefahr, die japanische Erfahrung zu wiederholen, so Carter. Dort habe die schlechte Qualität des Finanzsystems auf lange Sicht die wirtschaftliche Aussicht gedrückt. Zombiebanken lassen grüßen. Auch gemeinsame Investitionsprojekte wären nach Meinung von Ulrich Carter wünschenswert, um die Integration der Währungsunion voranzutreiben. Allerdings ist im Moment kein Ehrgeiz der Politik zu verspüren.
Es kann sein, dass wir durchgreifende Schritte dann wieder erst bei einer weiteren Verschärfung der Krise sehen,
sagt der Chefvolkswirt der DekaBank.
EU-Bürger dürfen sich in allen Ländern der Europäischen Union niederlassen und dort auch arbeiten. Das ist die sogenannte Freizügigkeit, die eine EU-Richtlinie festschreibt. Doch muss ein Land wie Deutschland anderen EU-Bürgern auch Sozialleistungen zahlen, wenn sie keine Arbeit haben? Über diese Frage musste heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg urteilen. Eine Rumänin, die in Leipzig lebt, hatte geklagt, weil ihr die deutschen Behörden das sogenannte Hartz IV verweigerten, das sind Zahlungen für Lebensunterhalt und Miete. Zu Recht fanden nun auch die obersten europäischen Richter, Sabine Hackländer berichtet.
Das Gericht folgt also dem Gutachten des Generalanwalts. Der hatte bereits im Mai erklärt, die deutsche Sozialgesetzgebung befinde sich sehr wohl im Einklang mit Unionsrecht, wenn EU-Zuwanderern, die nicht die Absicht hätten zu arbeiten, Hartz-IV-Leistungen verwehrt würden.
Ich begrüße diese Entscheidung. Sie schafft Sicherheit in Deutschland. Sie schafft Verlässlichkeit, dass die europäische Richtlinie Bestand hat. Sie schafft Klarheit, dass diejenigen, die nicht arbeiten, auch keine Sozialleistungen in Anspruch nehmen können.
So der CDU-Europapolitiker Herbert Reul. Während laut EU-Richtlinie in den ersten 3 Monaten ohnehin kein Anrecht auf Hartz IV besteht, muss anschließend geprüft werden, ob ein Zuwanderer zum Zwecke der Arbeitssuche ins Land gekommen ist oder eben nicht. Dabei sei eine möglichst genaue Prüfung entscheidend, meint die Grünen-Abgeordnete Ska Keller.
Es ist ganz klar, dass sich auch in Deutschland niemand um eine Einzelfallprüfung herumdrücken kann. Und das war ja zwischendurch eben auch im Gespräch. Und es ist ganz klar, dass das Gericht bestätigt hat, dass man eben Menschen nicht pauschal beurteilt, sondern dass man sich jeden einzelnen Fall anguckt.
Im vorliegenden Fall sei genau dies geschehen, erklärten die Richter. Es sei festgestellt worden, dass die junge Rumänin seit mindestens 4 Jahren in Deutschland lebe, ohne jemals den Versuch gemacht zu haben, eine Arbeit aufzunehmen. Die Frau lebe mit ihrem Sohn in der Wohnung ihrer Schwester, die sie auch versorgt. Außerdem erhält sie Kindergeld und einen Unterhaltsvorschuss vom Jugendamt. All dies lege den Schluss nahe, dass die junge Frau nur nach Deutschland gekommen sei, um in den Genuss der Sozialhilfe zu kommen. Damit seien aber laut EU-Recht die Voraussetzungen eines Aufenthalts in Deutschland nicht erfüllt. Für den CDU-Politiker Reul ist damit die Marschrichtung klar.
Jetzt muss jede Stadt, jede Gemeinde selber entscheiden, wenn die 3-Monats-Frist vorbei ist, entweder schicken sie die Damen und Herren Richtung Heimat oder sie zahlen.
Allerdings ist auch Herbert Reul bewusst, dass die heutige Entscheidung nur für diejenigen Zuwanderer von Bedeutung ist, die keine Arbeit suchen. Und das ist in Deutschland nun mal eine verschwindend kleine Minderheit. Die überwiegende Mehrheit der Zuwanderer kommt nach Deutschland wegen der Arbeit. Für sie kann vielleicht ein weiteres Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Dezember Klarheit schaffen. Dann wird ein entsprechender Fall des Bundessozialgerichts Kassel entschieden.
Am heutigen 11. November beginnt im Rheinland die Karnevalssaison. In China wird dagegen der Tag der Singles gefeiert. Früher war das ein Partyvergnügen für Studenten. Inzwischen ist es eine Art Festtag für Online-Shopper, weil es an diesem Tag besondere Rabatte gibt. Allein auf den Plattformen des chinesischen Marktführers Alibaba wurden bis zum Nachmittag Waren im Wert von mehr als 5 Milliarden Euro verkauft. Ein neuer Rekord, berichtet Markus Rimmel.
Es ist der Tag der 50%-Rabatte in China. Kleidung, Kosmetik, Smartphones kosten nur noch die Hälfte. Selbst deutsches Toilettenpapier und Diamanten sind an diesem 11. November mit großen Preisabschlägen zu haben. Alles online. China befindet sich im Kaufrausch. Die chinesische Post rechnet mit mehreren 100 Millionen Paketen. Versanddienste mieten extra Flugzeuge, um dem Frachtberg Herr zu werden. Um Punkt 0 Uhr ging es los. Allein in der ersten Stunde sprang der Umsatz beim Online-Riesen Alibaba auf umgerechnet 1,6 Milliarden Euro. Heute ist unser stressigster Tag im ganzen Jahr, erzählt dieser Online-Händler. Der Tag ist erst zur Hälfte vorbei, aber wir haben schon so viel verkauft wie letztes Jahr am gesamten Single-Tag. Ich habe 60 Mitarbeiter hier, jeder nimmt heute 1000 Anrufe an. Der chinesische Single-Tag ist das größte Shopping-Ereignis der Welt und dabei noch ganz jung. Anfang der 90er Jahre erfanden Studenten in der Stadt Nanjing den Single-Tag als Anlass für Partys für junge ledige Männer. Im Jahr 2009 sprang dann Alibaba auf. Die Shopping-Plattformen des Konzerns Taobao und Tmall starteten die ersten Online-Rabattaktionen. Von Jahr zu Jahr stiegen die Umsätze. Das Internet steht ja noch am Anfang, wir können noch sehr viel mehr erwarten, sagt der Tmall-Chef Lu Zhaoxi. Dieses Jahr bieten wir mehr internationale Marken und Produkte an, so geben wir unseren Kunden eine größere Auswahl, damit sie ihre Bedürfnisse befriedigen können. Alibaba steht im Zentrum des Single-Tags. Mittlerweile machen aber auch andere Online-Händler und Marken mit. So lockt etwa der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt, Xiaomi, mit Internet-Schnäppchen. Die Chinesen sind ein Land der Online-Shopper geworden. Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht. Die Beratungsfirma A.T. Kearney schätzt, dass der Online-Markt im Land bis 2017 jährlich um 25% zulegen wird. Unbestrittener Marktführer ist der Alibaba-Konzern mit seinen verschiedenen Plattformen. Die guten Aussichten führten im September dessen Börsengang zu einem Erfolg. Es war der größte in der Geschichte. Seit Handelsbeginn vor 2 Monaten hat der Wert der Alibaba-Aktie deutlich zugenommen.
Markus Rimmel über den Singletag in China. Damit sind wir am Ende der Sendung. Lennart Lippold in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.